Ja, es ist immer wieder großartig zu sehen, wie Gegenwart Gottes wirkt und wie man sich darauf einlassen kann. Ich habe heute die wirklich fröhliche Aufgabe, euch in eine neue Predigtserie reinzunehmen. Und zwar heißt die Serie Filme, die die Welt verändert haben und was wir daraus lernen können. Wenn ich euch fragen würde, was ist euer Lieblingsfilm, wahrscheinlich bei 120 Leuten 150 oder jeder einen anderen. Der Film, der mich in meiner Jugendzeit am meisten beeindruckt hat, der feiert mittlerweile schon 40 Jahre Bestehen, war Star Wars.
Oh ja.
Ich bin dein Vater. Ja, also wahrscheinlich gab es da geschmacklich ganz unterschiedliche Regeln. Mich hat der Film damals begeistert und ich habe gedacht, darüber eine Predigt zu machen, ist eine richtig coole Herausforderung. Sich zu fragen, warum haben Millionen von Leuten sich den Film angeguckt, wahrscheinlich der erfolgreichste Film überhaupt mit, ich weiß nicht, wie viel zig eingespielten Milliarden. Was genau bewegt uns an so einem Film, dass wir den angucken und dass wir uns so damit identifizieren, dass wir sagen, hey, das muss ich nochmal angucken, da muss ich meine Kumpels mitschleppen. Manche Leute, ich habe von einem gelesen, der hat 314 Mal den Film angeguckt. Also das ist ja deshalb möglich, weil es gibt da unterschiedliche Teile, so man muss sich immer denselben angucken. Aber was bewegt Leute? Was bewegt uns an Geschichten, dass wir uns damit identifizieren können? Die Star Wars Geschichte ist ganz einfach. Es gibt immer eine großartige Macht. Das ist so die überdimensionale, übergeordnete Handlungsebene. Und jetzt gibt es ein paar Gruppen von Menschen, die versuchen, diese Macht wie für sich selber in irgendeiner Form zu beeinflussen. Da gibt es die gute Seite, wie überall im Leben. Das sind die Jedi-Ritter. Die versuchen, die gute Seite der Macht zu beeinflussen und damit was zu bewegen. Und dann gibt es natürlich auch die böse Seite, der Imperator und all die anderen bösen, komischen Figuren. Und dann gibt es diesen kleinen Jungen, auf einem Wüstenplaneten geboren, Anakin Skywalker. Anakin ist hebräisch und heißt Kämpfer oder Krieger. Der Krieger, der über die Himmel wandert. Und er wird entdeckt, er wird durch einen der Jedi-Ritter aufgezogen, wächst rein, wie man diese Macht für sich gebraucht, wird einer der riesengroßen Generäle im Klonkrieg, ist der Held schlechthin und alle Leute, alle kleinen Jungs wollen nur noch Anakin heißen, weil das ist der Held, mit dem muss man sich identifizieren. Coole Nummer, bis dahin ein richtiger Männerfilm, wir lieben das, ja, wir kommen, fangen klein an und kommen dann als die großen Helden raus, jeder mag die Story. Die Frage, die sich allen Leuten stellt, ist, was bewegt einen solchen Menschen, der Versuchung nachzugeben, total ein Instrument des Bösen zu werden? Nämlich dieser gute Anakin Skywalker verwandelt sich und wird zu Darth Vader, der dunkle Vater. Und das ist die Story, wo plötzlich der Punkt kam, über den ich anfing nachzudenken. Was muss in deinem Leben passieren, dass du plötzlich total wegkippst und auf die andere Seite zusteuerst? Was muss passieren, dass gute Menschen böse werden? Was passiert in deinem Leben? Und dann merken wir, das ist nicht mehr nur die abgespacede Story irgendwo im Weltall, sondern da wird sie plötzlich ganz persönlich. Was muss mir passieren, dass ich plötzlich meine Werte irgendwie beiseite lege und auf die andere Seite wechsle? Was muss passieren, dass Hass und Bosheit und Finsternis mein Leben plötzlich beherrschen? Meine Ehe zerstört, meine Familie zerstört, was auch immer. Und das war für mich die spannende Frage, weil ehrlicherweise hat immer alles, was in deinem Leben passiert, eine Vorgeschichte. Das passiert nicht einfach so, sondern das hat in der Regel einen Prozess. Und irgendwann kippt dann dieser Punkt und wir fallen auf die andere Seite. Was muss passieren? Meine Lieblingsfigur in diesem ganzen Star Wars Film ist ein kleiner grüner Gnom. Der heißt Yoda und ist der Jedi-Altmeister und spricht immer so ein bisschen eigenartig. Und ich habe zwei Verse von ihm mitgebracht, von denen ich glaube, dass sie tatsächlich was mit der Predigt zu tun haben. Ein Jedi sich nicht leiten lassen darf von Hass und Furcht, denn das der dunkle Pfad zur Macht ist. Was für ein kluger Satz. Der Weg zur dunklen Seite der Macht ist Hass und Furcht. Denk mal drüber nach. Ist so schlecht nicht. Der zweite Satz, den er sagt, ist: Furcht erzeugt Wut, Wut erzeugt Hass und Hass erzeugt unsägliches Leid. Hätte er fast aus der Bibel klauen können, den Satz. Und ich habe über beide Sachen nachgedacht. Hass und Furcht führen zur dunklen Seite der Macht. Und die Frage ist, wie öffnen wir uns dafür, beziehungsweise wie kommt das rein in unser Leben? Weil, dass wir das nicht wollen, ist doch klar. Und trotzdem erlebt das jeder in sich. Es gibt eine kleine, weise Geschichte von einem alten Cherokee-Indianer. Der sitzt mit seinem Enkel am Lagerfeuer und sie unterhalten sich. Und der Alte sagt zu dem Enkel: Junge, weißt du, dass zwei Wölfe in uns wohnen? Und der Junge guckt ihn an und sagt: Wie, zwei Wölfe? Ja, sagt der Alte. Der eine Wolf, das ist der Böse, der dich mit allen möglichen Gedanken leitet und verleitet und dich am Ende in zerstörerisches Leben führt. Und der andere ist der gute Wolf, der freundliche, der all diese Werte von Liebe und von Geborgenheit und Hoffnung in dir groß werden lässt. Und der kleine Junge überlegt und denkt: Opa, du hast recht. Ich habe die beiden Wölfe auch bei mir. Und dann überlegt der Junge kurz und guckt den Alten an und sagt: Opa, wie mache ich, dass der gute Wolf gewinnt? Und der Alte schaut ihn an und sagt: Es kommt drauf an, welchen von beiden Wölfen du fütterst. Den, den du fütterst, der wird größer und stärker. Den, den du nicht fütterst, der verhungert irgendwann. Welchen Wolf fütterst du in dir? Und wir merken alle, da steckt was Wahres drinne, weil die beiden Seiten kennen wir in uns auch. Und wer die Geschichte ein bisschen aus Star Wars kennt, Anakin erlebt, wie seine Mutter gewaltsam umgebracht wird. Und das bricht sein Herz. Und da merkt man, da geht irgendwas kaputt in diesem Jungen. Als er dann noch glaubt, dass sein Jedi-Ritter, der ihn betreut, sein Förderer, ihn irgendwie verraten haben könnte, merkt man, wie der Riss immer größer wird. Und als er noch glaubt, dass die Ritterschaft der Jedi ihn am Ende ausgestoßen hat, ist dieser Bruch in seinem Herzen perfekt. Und als er die Chance bekommt, seine Mutter zu rächen, veranstaltet er ein unglaublich blutiges Spektakel an den Mördern seiner Mutter. Und man merkt, wie das Böse anfängt, mehr und mehr die Oberhand zu gewinnen. Aber der Punkt, der das Ding zum Überkochen bringt, ist, als seine Frau im Sterben liegt. Man weiß nicht, ob sie die Geburt der Kinder überleben wird. Da kommt der böse Herrscher zu ihm und sagt: Hey, wenn du dich mit der dunklen Macht verbindest, dann wirst du es schaffen, das Leben deiner Frau zu retten. Und Zweifel, Misstrauen, Hass, alles das ist in ihm groß genug geworden und er springt auf die dunkle Seite der Macht und wird tatsächlich dieser Darth Vader, der dunkle Vater. Wer den Film ein bisschen weiter guckt, sieht, dass ihn der Imperator angelogen hat. Die Frau stirbt trotzdem. Wie das ja oft so mit dem Bösen ist, wir erhoffen uns einen Vorteil und merken, dass wir am Ende die Betrogenen sind. Hass, wie hier bei Anakin, hat eine Vorgeschichte, wie bei dir auch und bei mir. Oft sind das so traumatische Erlebnisse, die wir haben. Vielleicht schon Missbrauch, den du als Kind erlebst. Verletzungen, die in deiner Seele nagen. Zeiten in der Schule, die nicht besonders toll waren. Irgendwelche Dinge, die sich am Ende nicht so entwickelt haben, wie du wolltest und die bei dir eine richtig tiefe, leidvolle Erfahrung freigesetzt haben. Und alles das macht was mit uns und unserer Seele. Und vielleicht kennst du auch diesen Gedanken, der aufsteigt. Bei dir aufsteigt, bei mir aufsteigt, bei jedem aufsteigt. Dieser Gedanke, der aus der Tiefe deiner Seele hochkommt und der folgendermaßen heißt: Diesmal konnte ich mich noch nicht wehren, aber warte nur. Das passt schon nochmal. Und dann wirst du zurückkriegen für alt und für neu, für alles, was du mir angetan hast. Irgendeiner schon mal so einen Gedanken gehabt oder bin ich der Einzige, der komisch ist? Melde dich kurz, damit ich nicht denke, ich bin alleine komisch. Danke. Und wir spüren, da steckt was in uns drinne. Und wenn das den richtigen Trigger, wenn das den richtigen Auslöser hat, kommt was in uns hoch, was wir am liebsten gar nicht hätten und was trotzdem da ist. Und es ist wie eine furchtbare Saat, die im Acker unserer Seele schlummert und irgendwie nur drauf wartet, durch irgendein Ereignis neu berührt zu werden, um endlich aufbrechen zu können. Und manchmal fragen wir uns, wenn wir in die Weltgeschichte gucken, wieso gibt es plötzlich Länder, wo Völker gegeneinander aufstehen und sich auf die brutalste Art und Weise dezimieren? Und wenn du in die Geschichte schaust, merkst du, da gab es Verletzungen, da gab es ganz lange Dinge, die immer unter der Oberfläche geschlummert haben und es brauchte irgendeinen simplen Auslöser und mit Mal gehen die Leute aufeinander los. Man staunt, wenn man Berichte liest, wie Leute, die miteinander über Jahre verheiratet sind, plötzlich beginnen, gegenseitig das Kriegsbeil auszugraben und sich zu behaken und sich selber zu ruinieren und zu zerstören. Und man fragt sich, Leute, was läuft? Und wenn man hinguckt, merkt man, das ging schon ganz, ganz lange und es brauchte nur irgendwie den kleinen Auslöser. Wir staunen darüber, wenn Amokläufe in den Schulen stattfinden und irgendwelche Kiddies, die lange genug gemobbt wurden, die lange genug sich als die Verlierer der Gesellschaft gesehen haben, plötzlich aufstehen und sagen, ist mir ganz egal, was für Konsequenzen das hat, aber jetzt wehre ich mich und jetzt kriegen die wieder für alt und für neu. Und plötzlich merken wir, wie der Hass sich Bahn bricht. Und während wir das lesen, merken wir, dass es bei uns gar nicht so ganz weit weg ist. Jeder von uns kennt das in sich, wenn plötzlich die dunkle Seite hochkommt. Wenn dich irgendwas lange genug genervt hat, wenn du lange genug Wut hattest und dieses Gefühl der Ohnmacht nicht los wirst, ich kann irgendwie nichts dagegen machen und dann bricht es sich irgendwie in so einem Exzess von Gewalt. Man schlägt seine Kinder und denkt, hey, bin ich eigentlich völlig Meschugge? Ich wollte meine Kinder nie schlagen. Ich wollte nie. Und du erlebst dich und denkst dir, hey, was ist eigentlich los? Weiß noch irgendeiner, worüber ich rede? Anakin Skywalker. Die dunkle Seite der Macht. Und plötzlich merkt jeder, ey, das habe ich auch. Vielleicht ist das der Grund, warum der Film so erfolgreich ist, weil wir alle plötzlich entdecken, ey, so könnte ich auch sein. Und ich habe über mein Leben ein bisschen reflektiert und dachte, es gab Situationen in meiner Teenie-Zeit, wenn ich dann nicht wirklich durch die Gnade Gottes die Kurve gekriegt hätte, wer weiß, ob ich nicht heute auch im Gefängnis sitzen würde. Wir kennen das. Erniedrigung, Misshandlung, Missbrauch. Ich sah ein Interview von Mike Tyson, diesem Schwergewichts-Boxweltmeister, der unrühmlich in die Annalen eingegangen ist, weil er Evander Holyfield ein Stück von seinem Ohr abgebissen hat. Und man denkt, ey, das gibt's doch gar nicht. Man hat ihn gefragt und hat gesagt, was um alles in der Welt ist da in deinem Kopf vorgegangen? Und er sagt, jedes Mal, wenn ich in einen Boxkampf eingestiegen bin, habe ich im Gegner das Gesicht meines brutalen Vaters gesehen. Und dann ist bei mir die Sicherung durch und ich habe so lange draufgeschlagen, bis er am Boden lag. Und man spürt, da ist jemand da, der mit seinem Herzen nicht klargekommen ist, der mit seinem Verletzungspotenzial nicht klargekommen ist und nicht wusste, was er tun soll. Menschen handeln in Wut. Und wir merken das, wenn Leute uns schlecht behandeln, wenn Leute Unwahrheiten über uns erzählen, wenn Leute ungerecht zu uns sind, wie da dieses Gefühl hochkommt, wenn Leute uns so wie Nutella-Gläser behandeln. Kennst du Nutella-Glas-Behandlung? Ja, man kratzt alles aus dir raus und dann schmeißt man dich weg. Das macht was mit dir, jede Wette. Und du wartest irgendwie auf den Punkt, wann du in die Lage versetzt wirst, das irgendwie für dich zu ändern. Und wir merken das. Internet ist voll mit Hass-Tweets. Leute schicken sich irgendwelche Nachrichten, um sich zu verletzen. Wir sehen gerade, wie Hass auf der rechten Seite wirklich massiv Leute angreift. Ja, wir sehen auf der linken Seite jeder 1. Mai, wenn irgendwelche autonomen Gruppen anfangen, alles Mögliche kaputt zu schlagen. Wobei ich dann im Stillen immer denke, was seid ihr für Schwachmaten? Die sogenannten Reichen, die ihr treffen wollt, die haben ihren Porsche in der Tiefgarage, die stellen den nicht an die Straßenränder. So, was ihr kaputt macht, ist das eigentlich euch selber. Was machen wir mit diesem Hass? Was haben wir diesem Hass entgegenzusetzen? Als unser Sohn in die höhere Schule kam, er war immer klein. Das hatte was mit seiner Vorgeschichte zu tun, dass er aus einer Drogenfamilie kam. Und wir ihn adoptieren durften. Und wenn er in die Schule kam und er kam nach Hause und sie hatten ihn wieder malträtiert und drangsaliert und geärgert. Und er kam und sagt, Papa, was mache ich? Und ich spürte diese Ohnmacht in ihm. Ich spürte aber auf der anderen Seite auch diese unglaubliche Wut, wo er nicht wusste, wo er hin soll. Und dann habe ich immer im Stillen gedacht, so, was rate ich ihm jetzt? Rate ich ihm, Kollege, nimm den nächstbesten Knüppel, den du findest und schlag auf den Nachbarn drauf, solange bis nichts mehr übrig ist? Das kann ja wohl nicht die Lösung sein, oder? Die Lösung für Hass kann doch nicht sein, wie im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Leute, dann haben wir bald nur noch Blinde und Zahnlose. Das kann ja nicht die Lösung sein. Aber ist die Lösung ehrlicherweise zu sagen, dulde, mein Kleiner, weil unterm Teppich ist immer viel Platz, da kommen die meisten durch? Ja, ehrlicherweise merken wir, das kann auch nicht die Lösung sein. Und die Frage, die mich berührt hat, war, was ist die Lösung? Wenn du spürst, dass diese Erniedrigung und dieser Schmerz nicht aufhört und du irgendwann dieses Gefühl hast, ich platz gleich, wenn ich nicht irgendwie weiß, wie ich es kanalisieren kann. Mir haben ein paar Leute geholfen. Einer davon heißt Martin Luther King. 1967 hat dieser Bürgerrechtler, der unterdrückt wurde aufgrund dessen, dass er einfach nur die falsche Hautfarbe hatte, hat was Schlaues geschrieben. Er hat gesagt, ich habe zu viel Hass gesehen. Ich habe zu viel Hass gesehen in den Gesichtern des Sheriffs der Südstaaten. Ich habe Hass gesehen in zu vielen Gesichtern des Ku Klux Klans und der Verfechter weißer Vorherrschaft in den Südstaaten, als dass ich selber hassen möchte. Denn wenn ich ihn sehe, weiß ich, er verändert ihre Gesichter und ihre Herzen. Und ich sag mir selbst, dass Hass eine zu große Last ist, um sie zu tragen. Ich habe mich entschieden zu lieben. Wenn du und ich das sagen, wo nichts passiert, können wir alle so eine Sprüche machen. Wenn du jeden Tag damit rechnen musst, dass dir irgendeine eine Bombe ins Haus wirft, dann hat das eine völlig andere Schwere. Ich habe mich entschieden zu lieben. Ich las das Buch eines Mannes, sein Name ist Bischof Festo Kivengere aus Uganda. Warum habe ich das Buch gelesen? Weil es einen großartigen Titel hat. Das Buch heißt, ich liebe Idi Amin. Idi Amin war der furchtbarste Diktator, den das Land und den Afrika wahrscheinlich je gesehen hat. Ein Schlechter, wie er im Buche steht. Viele Familienangehörigen dieses Bischofs wurden umgebracht. Er selber wurde verfolgt, musste am Ende fliehen. Und der Mann schreibt ein Buch, ich liebe Idi Amin. Und ich dachte, wie um alles in der Welt kommt man zu so einer Aussage? Und in dem Buch schreibt er, am Kreuz sagte Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und egal wie böse Idi Amin war, ich kann ihm gegenüber doch nicht weniger Liebe zeigen, als Jesus sie mir geschenkt hat. Ich dachte, wow, da musst du mal hinkommen. Und um ein Zeichen zu setzen, der Mann bekam 4 Töchter, gab bei jeder Tochter einen spezifischen Namen. Die erste hieß Peace, die zweite Joy, die dritte Hoffnung und die vierte Charity, Nächstenliebe. Und als er gefragt wurde, wieso haben sie ihren Töchtern diese Namen gegeben, hat er gesagt, weil ich glaube, dass die Liebe Gottes groß genug ist, um in unser Land Frieden, Freude, Hoffnung und die Liebe zum Nächsten wieder zu gestalten. Und ich dachte, wow, was machst du, wenn der Hass in dir hochkommt? Als Nelson Mandela nach 27 Jahren Gefangenschaft in Robben Island rauskam, hat man ihn gefragt, wie er glaubt, dass Südafrika verändert werden kann. Und er hat einen sehr klugen Satz gesagt. Menschen hassen nicht einfach so. Menschen müssen lernen zu hassen. Aber wenn Menschen lernen können zu hassen, dann können sie auch lernen zu lieben. Was für ein kluger Ansatz. In meiner Recherche hat die Geschichte allerdings alles getoppt. Vor 2 Jahren war ein Mann in Deutschland, sein Name ist Leslie Schwarz. Er hat ein Buch geschrieben über seine Jahre als Auschwitz-Überlebender. Und man hat ihn gefragt, wie konnten Sie den Deutschen die Gräueltaten an Ihrer Familie vergeben? Und jetzt kommt die Antwort. Der wichtigste Tag meines Lebens war nicht die Befreiung aus dem Vernichtungslager am 30. April 45, sondern der sonnige Maitag 1965, als ich mein deutsches Beautiful Girl Annette traf und mit ihr bin ich seit 50 Jahren verheiratet und seitdem habe ich begriffen, dass die Liebe den Hass immer besiegt. Das ist der Hammer. Der Mann hat wirklich was verstanden. Die Frage ist, wo kriegt man diese Liebe her? Und der Schlüssel, den finden wir in der Bibel. In einem der Briefe, die Johannes an die erste Kirche schreibt, heißt es im 4. Kapitel, Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, der ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann sind wir vor Gott verantwortlich, einander zu lieben. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Hier liegt der Schlüssel. Wir merken, das ist nichts, was wir aus uns selber heraus produzieren können, sondern hier brauchen wir das Angeschlossensein an der Quelle der Liebe Gottes. Das ist der Schlüssel. Wie Jesus nimmt das mal als Beispiel und sagt, wenn ihr wie eine Rebe am Weinstock seid, so wie die Rebe Kraft aus dem Weinstock zieht, um sich dann in Frucht zu verwandeln, genauso braucht ihr das auch. Ihr braucht diesen Anschluss an die Kraft der Quelle und der Liebe Gottes. Und dieses Bleiben in Jesus, das ist der Schlüssel. Sich selber zu sagen, ich aus meiner eigenen Kraft heraus motiviere mich und versuche ein netter Kerl zu sein, das geht eine Weile lang gut, aber wenn die Herausforderung zu groß ist, werden wir einknicken und wir werden merken, wie die böse Seite der Macht einfach gewinnt. Jesus aber geht hin und sagt, Leute, ich habe einen riesen Ansatz für euch. Und dieser Ansatz heißt, liebt eure Feinde. Und wir lesen das und denken, ey, ich komme schon kaum mit meiner Frau klar, wie soll ich mit den Feinden klarkommen? Aber diese Liebe von Jesus, die ließ ihn bis zum Kreuz gehen. Wir merken, das ist eine völlig andere Form von Liebe. Liebe, die sich hingeben möchte, die zuerst den anderen satt macht, bevor sie sich selber holen will. Diese Liebe, Jesus redete immer von diesem Reich Gottes und es war nicht ein Reich mit militärischen Mitteln, sondern es war immer ein Reich der Liebe. Jesus war der König der Herzen und nicht der Macht. Und Jesus geht an seine Nachfolger und sagt, Leute, was ich euch beibringen möchte, ist, dass ihr aus der Liebe heraus als geliebte Kinder Gottes lieben könnt. Geht nicht hin und versucht es aus eurer eigenen Kraft, sondern du kannst ehrlicherweise nur geben, was dir vorher einer gegeben hat. Stimmt's? Wenn man ausatmet, sollte man vorher einatmen, sonst wird das schwierig. Und so ist es mit der Liebe auch. Du musst diese Liebe irgendwo herholen. Und dann merken wir, wir brauchen eine übernatürliche Quelle, weil es aus uns nicht geht. Und dann sagt Jesus, ihr müsst lernen, in dieser Liebe zu bleiben. Das bedeutet, füll dich mit seiner Sicht der Liebe über dich selber, über die Menschen um dich herum, über Gott als Wesen voller Liebe. Füll dich mit seinem Wort der Liebe. Lass es zu, dass dir jemand zuspricht. Du bist mein geliebtes Kind. Wir brauchen das. Jeden Tag, was machst du, wenn du Kinder hast und du bist einigermaßen normaler Vater oder Mutter? Was macht man mit seinen Kindern? Wenn man sie morgens rausholt, sagt man, wo kommst du schon wieder her? Also die ehrliche Wahrheit ist, du musst irgendwas damit zu tun haben, sonst wären das nicht deine Kinder. Nein, das machen wir nicht, sondern was machen wir? Wir nehmen sie in den Arm, wir sagen, Schmatz, du siehst gut aus. Wir lügen schon am Anfang des Tages. Und dann sprechen, ja, bei Kindern vielleicht noch nicht, die sehen wirklich immer süß aus. Und dann versuchst du ihnen irgendwas Gutes mitzugeben für den Tag. Ja, hey, du wirst das rocken. Und wenn sie dann eine Mathearbeit schreiben, völlig egal, ja, was da unten das steht, auch eine Zahl steht da unten. Also ich glaube an jede Zahl bei dir. Das ist schön, oder? Nimmt den Druck ein bisschen raus. Ist zwar nicht wirklich schlau, aber immerhin. So wie, egal was wir tun, wir versuchen irgendwie ihnen klarzumachen, hey, ihr seid das Beste, was wir haben. Das ist doch normal, oder nicht? Und wenn du so als Kind aufgeladen bist, mein Sohn war in der Schule, Und er heißt Marcel und der Lehrer hat immer Marcel zu ihm gesagt. Das hat er sich ein paar Mal angehört und dann ist ihm das auf den Wecker gegangen. Und irgendwann hat er sich gemeldet in der ersten Klasse. Der Lehrer hat das beim Elternabend erzählt. Dann hat er sich gemeldet und dann hat der Lehrer gesagt, Marcel, was möchtest du? Hat gesagt, ich heiße Marcel und mein Papa sagt, ich bin der beste Marcel, den es gibt. Und ich dachte, ja, er hat recht. Weißt du, dass du das Beste bist, was Gott sich je ausdenken konnte? Das ist Hammer. Und diesen Gedanken, den brauchen wir, um stark zu sein, um Herausforderungen anpacken zu können. Wirkliche Liebe macht uns fähig, Widerstand zu leisten, gegen diese Versuchung ins Böse abzudriften. Wir brauchen diese Art von Liebe. Das Zweite, was ich entdecke, die zweite Versuchung kommt über diesen Angstfaktor. Wenn du Furcht empfindest, wenn du dieses Gefühl der Ohnmacht in dir spürst und diese Angst groß genug ist und die Verzweiflung groß genug ist, dann passiert irgendwann der Überlauf. Man sagt, wenn man eine Ratte in die Ecke gedrängt hat und sie sich nicht mehr verteidigen kann, weil sie nicht mehr wegrennen kann, dann greift sie an. Und so ähnlich ist das mit Angst auch. Wenn die Angst groß genug ist und du spürst, hey, ich verliere so oder so, dann machen wir manchmal ganz komische Dinge. Die Wut bringt uns dazu, unglaubliche Kräfte freizusetzen und es eskaliert in Gewalt. Deshalb bräuchten wir jemanden, der uns die Sicherheit gibt, dass wir nicht ohnmächtig sind. Wir brauchen jemanden, der uns die Kraft gibt, im Gegner nicht eine Bedrohung zu sehen, sondern jemanden, der Liebe braucht. Angst macht was mit uns, die vernebelt unser Denken, die vernebelt unser Empfinden, führt uns wie in so ein Gefängnis. Herbert Grönemeyer hat ein Lied gemacht, das heißt Angst. Angst vor der Geschichte, Angst vor sich selbst, sich in sich zurückziehen, aus Angst vor der Welt, Angst auszubrechen, sich zu blamieren, sich aufs Eis zu wagen, Angst zu erfrieren, Angst zu verblöden vor der Endgültigkeit, an alles sich zu gewöhnen und so weiter. Angst. Angst vor dieser Welt, Angst vor den Anforderungen, Angst vor den Herausforderungen, weil wir nie wissen, was klappt und was nicht klappt. Angst, niemanden abzubekommen, Angst, den Falschen abbekommen zu haben. Wie auch immer wir das Leben drehen, wir spüren, wie Angst einer dieser Bestimmungsfaktoren unserer Seele wird. Und mitten in den Stürmen dieser Angst kommt Jesus und sagt, sein Lieblingssatz übrigens, fürchte dich nicht. Der Lieblingssatz Jesu, die Fachleute haben das mal ausgerechnet, es soll 366 Mal dastehen, ist, fürchte dich nicht, für jeden Tag. Immer wieder versucht Gott uns das klar zu machen, Leute, werft euch nicht auf euch selber, sondern entdeckt, dass es mich gibt als die Quelle all eurer Kraft, nicht nur all eurer Liebe, sondern auch all eurer Kraft. Ich bin der Helfer par excellence. Lern das doch zu verstehen, dass es bei mir diese Angst nicht mehr geben muss. Hab keine Angst, bedeutet, es ist jemand auf unserer Seite, der größer und stärker ist als die Herausforderung unseres Lebens. Hab keine Angst, bedeutet, ich bin stärker und mehr geliebt, als ich mir das je vorstellen konnte. Hab keine Angst, bedeutet, es gibt jemanden, der so unglaublich gute Pläne für mein Leben hat, so gut, dass ich sie mir selber noch nicht mal erträumen könnte. Es gibt jemanden, hab keine Angst, heißt, ich bin immer bei dir. Ich gehe sogar mit dir durch die dunklen Phasen deines Lebens. Angst muss in dieser Liebe Gottes tatsächlich ertränkt werden. Es gibt einen Pastor, sein Name ist David Wilkerson. Und er hatte einen internationalen Dienst. Aber es gab eine Geschichte, vor der er jedes Mal richtig Respekt hatte, das war Fliegen. Er mochte nicht fliegen. Und auf diesem Trip nach Europa kam das Flugzeug in Turbulenzen. Und er klammerte sich, so beschreibt er das, krampfhaft an seinen Sitz. Der Schweiß brach ihm aus. Er hatte Panik ohne Ende und dachte, er kommt da nicht mehr lebend runter oder der Herzinfarkt packt ihn schon vorher. Und während er in dieser Panik da sitzt und denkt, ach du gute Güte, hoffentlich geht das hier alles gut, sieht er neben sich ein kleines Mädchen, das völlig entspannt in so einem Buch liest. Und er denkt sich, Mann, was bist du für eine Flachpfeife? Ja, Du bist der Mega-Prediger mit den tollen Sprüchen über Gott und seine Größe und alles geht, ja. Und du sitzt da und machst dir schier ins Hemd, während du hier im Flugzeug sitzt. Und er denkt sich, Mann, ey, das kann nicht sein. Als sie in ruhigeres Flugwasser kommen, hätte ich beinahe gesagt, denkt er, er muss doch mal das Mädel fragen. Und dann sagt er, hey Kleine, hast du gar keine Angst im Sturm? Das Mädel guckt hoch, guckt ihn an und sagt, wieso? Mein Papa ist der Pilot und wir fliegen doch nach Hause. Das hat zu mir gepredigt. Wusstest du, dass in den Stürmen deines Lebens Gott immer noch dein Lebensflugzeug hält? Hey, und bei allem, was passiert, du bist auf dem Weg nach Hause. Da wartet schon jemand. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, Angst zu haben. Wenn das Bewusstsein ist, das bei dir wächst, dann merkst du, hey, Angst ist tatsächlich überflüssig. Im Bibeltext heißt es im 18. Vers, die wirkliche Liebe Gottes macht frei von Angst. Wer sich also fürchtet, der ist in Gottes Liebe noch nicht bis zum Ziel vorgedrungen. Gott wünscht sich das, dass wir uns von seiner Liebe sättigen lassen. Ich habe das an meinen Kindern immer so wirklich als ein Geschenk erlebt. Denen war egal, ob ich gerade eine Besprechung hatte oder nicht. Die kamen einfach rein. Die haben noch nicht mal geklopft. Die haben auch keinen schriftlichen Antrag gestellt. Die kamen einfach. Und dann kletterten sie auf meinen Schoß und meine Tochter sagte immer, Papa, eine Runde kuscheln. Das war ihr ganz egal, ob da gerade irgendwelche wildfremden Leute saßen. Sie wollte eine Runde kuscheln. Und dann habe ich ihren Rücken gekrault, das mochte sie gerne, mag sie bis heute. Also sollte ihr meine Tochter mal treffen? Nein, die ist verheiratet, Finger weg. Ja. Aber wenn du ihren Rücken gekrault hast, dann war das wie, dass sie nicht geschnurrt hat, wie eine Katze, war tatsächlich alles. Ja. Aber dann merktest du, sie entspannte sich. Alles war schön. 3 Minuten. Dann sprang sie von meinem Schoß wieder runter, hatte sich geholt, was sie brauchte und sie konnte die Abenteuer des Lebens wieder anpacken. Leute, genau das ist der Punkt, warum Gott uns sagt, komm doch zu mir. Hol doch meine Liebe ab. Nimm doch Zeit in meiner Gegenwart. Das ist der Grund, warum Gott Gottesdienste eingeführt hat, weil er wusste, wir brauchen das, dass wir seine Liebe empfangen, dass uns Gott im Lobpreis mal fröhlich über den Rücken streichelt, dass uns jemand mal auf die Schulter klopft und sagt, ey, ich bin doch da, hab doch keine Angst, ich gehe doch mit dir. Es gibt niemand, der größer ist als ich. Und wir spüren immer dann, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen und seinen Frieden erleben, dann merken wir, wie wir so innerlich durchatmen. Die Liebe Gottes treibt die Furcht raus. Das ist Gottes Ziel. Sein Vehikel gegen Hass und gegen Furcht ist Liebe. Und aufgeladen mit der Liebe Gottes werden wir zu einem Kanal dafür, um diese Welt tatsächlich zu verändern. Und das ist das Großartige. Wir sind den Mächten dieser Welt nicht ausgeliefert, sondern wir haben die Power der Liebe Gottes, um diese Welt zu verändern. Und deshalb ist mein Rat an euch, möge die Macht der Liebe mit euch sein. Jetzt hättet ihr Amen sagen dürfen, war euer Punkt, ja? Ich hab meine Pointe geschafft. Ich lade euch ein, dass wir einfach aufstehen, dass wir ganz bewusst das auch sagen, Gott, wir wollen in diese Liebe immer wieder eintauchen, weil wir spüren, uns liegt diese Versuchung auch, auf diese böse Seite der Macht zu kippen. Aber wir spüren, Gott, du bist größer und mit deiner Liebe hältst du uns fest und gibst uns genug Power, durchzugehen.